Ja, wenn wir uns die Wirtschaft der vergangenen 20 Jahre angucken, dann sind wir so ein bisschen erstarrt. Es sind ganz wenige Innovationen dabei, unsere Produktivität wächst nicht mehr. Und an der Stelle kann uns KI auf ganz vielen Ebenen helfen, einerseits produktiver zu werden, andererseits aber auch neue digitale Geschäftsmodelle zu entwickeln, dass wir die Produkte weltweit anbieten können, dass wir neue Produkte entwickeln können. Und da sind auch die Startups gefragt, an der Stelle mit europäischen Lösungen einfach dieses Potenzial zu nutzen. Der nächste große Sprung ist, glaube ich, in Richtung der KI-Agenten, dass ich eben nicht mehr jeden Mitarbeiter und Mitarbeiterin dazu bringen muss, dass man einzelne Aufgaben promptet, sondern dass man das automatisiert quasi in Software gießt und damit 60%, 70%, 80% der Aufgaben von kleinen virtuellen Mitarbeitern erledigen lässt. Und das ist, glaube ich, etwas, was die Produktivität und die Skalierung dieser KI in den Unternehmen nochmal deutlich erleichtert. Ich erwarte, dass das der große Trend ist für 2025. Also da hilft uns die KI als Hebel, viel größer zu werden. Und das sind einfach so Dinge, die wir jetzt einfach so langsam erkennen und feststellen, hoppla, das sind ja mehr Chancen, als dass wir jetzt über Kosten und Risiken und Datenschutz reden müssen, sondern auf einmal, wo kann uns das Ding denn helfen?
Basis 108, der IT-Zukunftspodcast.
Hi und herzlich willkommen zu Basis 108, der Podcast für die Zukunft der IT. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Svea Eckert, Tech-Journalistin. Und heute sind wir mal bei Bechtle in Neckarsulm. Ich war noch nie hier auf dem Campus. Tatsächlich kann man fast Campus sagen, weil das nämlich richtig groß ist hier. Und mein Interviewgast, der war hier auch noch nicht. Deshalb ist es für uns beide quasi eine kleine Premiere. Und wir sitzen in einem sehr schönen hellen Konferenzraum mit Blick hier ein Stück weit über Neckarsulm. Ich bin zusammen hier mit Holger Schmidt. Holger kenne ich tatsächlich bisher nur von LinkedIn. Und ihr ja vielleicht auch. Es lohnt sich auf jeden Fall, ihm zu folgen, denn er veröffentlicht dort immer wieder interessante Erkenntnisse aus der Digitalwirtschaft. Und das ist auch seine Profession. Holger Schmidt ist Redaktionsleiter Newsletter und Verticals bei der FAZ und gibt ein wöchentliches Digitalwirtschaftsbriefing raus zu den Themen KI und Plattformökonomie. Außerdem lehrt er an der TU Darmstadt und ein Spezialgebiet, also etwas, das er konstant beobachtet, ist tatsächlich die digitale Transformation. Und genau darum soll es auch heute gehen. Wir sprechen darüber, wo Deutschland steht in Bezug auf die Digitalwirtschaft und vor allem aber, was die Chancen sind, die sich jetzt mit dem Thema künstliche Intelligenz ergeben. Und ich freue mich, dass du da bist und sage erstmal hallo, lieber Holger.
Hallo Svea.
Du hast mal gesagt, KI ist Europas Jahrhundertchance aufzuholen in der Digitalwirtschaft. Ja, interessante These, macht auch Mut. Dazu will ich gern erstmal mehr wissen. Was meinst du denn damit?
Wenn man sich die volkswirtschaftliche Entwicklung anschaut, dann sieht man, dass das Produktivitätswachstum in Europa mittlerweile auf Null gesunken ist. Und das ist ein Problem, weil wir natürlich vor dem demografischen Wandel stehen und wir müssen produktiver werden. Und die Amerikaner zeigen uns, dass das geht. Deren Produktivität läuft, seitdem es die Digitalisierung gibt, also ungefähr seit 1995, deutlich schneller voran als unsere in Europa. Und das ist ein Thema, das wir adressieren müssen. Und künstliche Intelligenz ist als Produktivitätstool, so wird es in den meisten Fällen gesehen, die Chance an der Stelle wirklich, dass wir sozusagen die Arbeitskräfte, die wir haben, dass die eine höhere Leistung erreichen. Und wir wissen alle, was mit der demografischen Entwicklung auf uns zukommt, nämlich dass ganz viele Millionen Arbeitskräfte in den kommenden Jahren aus dem Arbeitsmarkt rausgehen und nicht ersetzt werden. Und die müssen produktiver werden, um unser Rentensystem finanzieren zu können. Insofern haben wir an der Stelle schon eine gewisse Notwendigkeit, produktiver zu werden. Und da kommt uns KI gerade recht, weil da es ein Produktivitätstool ist und da müssen wir jetzt auch wirklich ran.
Ja, jetzt, du hast es gerade gesagt, wir müssen da richtig ran. Das heißt natürlich, eigentlich müssen wir da investieren. Jetzt sind wir in Deutschland ja gerade bei Krisen oft eher zurückhaltend und ganz im Gegenteil, Investitionen werden zurückgefahren, Innovationsabteilungen verkleinert, geschlossen. Wie sollen denn Unternehmen deiner Meinung nach antizyklisch investieren, ne, ohne Schuldenlast, ohne auch Risiken zu erhöhen. Geht das überhaupt?
Ja, manchmal muss man auch Risiken eingehen. Das merkt man ja immer am Beginn einer neuen Basistechnologie. Und ich denke, die KI ist eine solche, die sehr breit eingesetzt wird in ganz vielen Bereichen der Wirtschaft. so für Schübe sorgt, dass sich im Endeffekt das Wirtschaften verändert. Und dafür braucht man Investitionen. Das geht nicht ohne. Ja, und dann muss man auch bereit sein, Risiken einzugehen. Das ist etwas, was wir in den vergangenen Jahrzehnten ehrlich gesagt nicht so wirklich gelernt haben. Ne? Wir gehen immer, wenn eine Wirtschaftskrise kommt, steigen wir in Deutschland besonders auf die Bremse. Mhm. Ne? Und das führt dazu, dass wir nach der Krise einen deutlich größeren Abstand haben zu den Ländern, die das nicht tun. Insofern ist an dieser Stelle tatsächlich die Frage gestellt, können wir uns es leisten, nicht weiter zu investieren? Und ich glaube, und das ist ein schöner Satz von Sundar Pichai, dem Google-Chef, der sagt, die Gefahr, in die KI zu wenig zu investieren, ist viel größer als zu viel zu investieren. Und das fand ich eigentlich ein gutes Bild. Wir dürfen an der Stelle mit den Investitionen nicht zurückfahren, weil dann schneiden wir uns ein Stück unserer Zukunftschancen ab. Und da bin ich, glaube ich, sind wir im Moment auch, glaube ich, an einem sehr spannenden Punkt angelangt, dass wir da aufpassen müssen, weil es in vielen Branchen mittlerweile doch substanzielle Bewegungen gibt. Man sieht das in der Automobilbranche sehr gut, dass wir dort den digitalen Zug ein Stück weit verpasst haben und uns das ein Stück weit Wohlstand kostet und weil wir zu wenig investiert haben. Ne? Wir haben nicht zu viel investiert, sondern zu wenig.
Finde ich total spannend, dass du das Beispiel Automobilbranche bringst, denn vor kurzem habe ich ein Spitzengespräch moderiert von CTOs aus der deutschen Automobilbranche und es ging tatsächlich um das Thema autonomes Fahren und wo steht da Deutschland und wo will man da hin? Und da war schon auch ein Credo, weil ich natürlich gesagt habe, ja, guck mal nach San Francisco, da fahren die Dinger schon rum. Dann guck mal nach China, da fällt einem sozusagen die Kinder darunter, wie viele Autos da schon unterwegs sind ohne Fahrer. Und wo sind wir hier in Deutschland? Da starten wir gerade mal so mit den ersten Pilotprojekten. Und dann wurde mir aber auch gesagt, halt, Moment. Man darf es nicht immer so schwarz malen. Es gibt tatsächlich auch Leuchttürme und wir sind jetzt hier in Deutschland. Wir entwickeln autonomes Fahren mit der LIDAR-Technologie, also zusätzlich zu den Kameras, die eben die Straße scannen und dann eben autonomes Fahren ermöglichen, haben wir noch Laser verbaut, das ist viel sicherer. Und wir haben hier auch von der Gesetzgebung her sind wir hier weit vorne. Also nochmal auch die Frage an dich, malen wir da zu schwarz, sehen wir es zu schwarz und gibt es in Deutschland so Hidden Champions oder Hidden Technologien, die deren Zeit erst noch kommt?
Haben wir mit Sicherheit, keine Frage. Das autonome Fahren gehört meiner Ansicht nach aber nicht dazu. Weil da sind viele der Konzerne ausgestiegen. Sie waren am Anfang dabei, sind dann aber ausgestiegen, weil es ihnen zu teuer und zu unsicher war. Und was wir im Moment erleben, ist ja quasi autonomes Fahren 2.0. Und da steht die generative KI dahinter, die es ermöglicht, Fahrsituationen zu erlernen. Früher waren das regelgebunden. Man musste quasi jede Fahrsituation, Oma kommt von links mit Kinderwagen, genau, einmal erlebt haben, um es in die Software reinzubekommen.
Und das ist wahnsinnig aufwendig vom Training her.
Irre teuer. Und ja, klar, das also Google zum Beispiel mit Waymo hat das ja genauso gemacht. Das ist ein Riesenaufwand gewesen. Das geht jetzt mit KI schneller und billiger. Und zum Beispiel Tesla macht genau das. Die haben von Anfang des Jahres ihre gesamte regelgebundene Software über Bord gekippt oder Teile davon über Bord gekippt und sagen, wir lernen jetzt neu. Und das geht schneller und effektiver und besser. Und das hilft uns, das autonome Fahren zu erreichen. Und das machen im Moment ganz viele, auch Startups, die da wieder Geld bekommen. Also da ist gerade sozusagen die zweite Welle des autonomen Fahrens losgegangen und des Lernens. Und das werden wir jetzt relativ zügig sehen, dass das auch auf den Straßen ankommt.
Lass uns mal weiterschauen, genau auf dieses Thema, wo können Chancen sein, wo kann sich was entwickeln. Es gab jetzt gerade auf EU-Ebene, hat gerade die Europäische Kommission auch in Programme investiert, 500 Millionen Euro sind da in Gespräch eben für ein digitales Europa, für die Entwicklung neuartiger Anwendungsfälle. Jetzt hört sich 500 Millionen auf den ersten Blick sehr viel an, aber auf den zweiten, wenn man halt mal weiß, was alleine OpenAI verbrennt für das Training von Large Language Models, dann denkt man so, okay, das ist ja alles ein Tropfen auf den heißen Stein, das sind ja alles Peanuts. Also wo siehst du denn noch eine Chance in Europa, wenn wir einfach, was jetzt die finanziellen Dimensionen, also wenn wir da in ganz unterschiedlichen Dimensionen reden, also wir reden über Hunderte von Millionen, in den USA spricht man über Milliarden.
Tatsächlich ist es ein Wettrüsten geworden. Da können wir nicht mithalten. Ich glaube, das ist vollkommen klar, wenn man sieht, dass allein die Hyperscaler in den USA in diesem Jahr 200 Milliarden Dollar investieren in neue Rechenzentren und im nächsten Jahr noch mehr. Dann sind das Dimensionen, da können wir nicht mit. Das macht auch, glaube ich, überhaupt keinen Sinn. Das ist vollkommen klar. Das heißt, aus der Entwicklung dieser Large Language Modelle haben wir uns ja weitgehend auch schon verabschiedet. Da ist Mistral aus Paris noch mit dabei, aber ansonsten ist das in Europa, können wir das nicht stemmen. Das ist der eine Punkt. Was aber für uns viel relevanter ist, sind quasi kleinere Modelle, die industriespezifisch sind, die auch energieeffizient sind, weil wir an der Stelle Nachholbedarf haben. Ne? Die Großen haben es ja quasi auf komplett ohne darauf zu achten, wie energieeffizient ihre Modelle sind, jetzt im Moment trainiert und stellen fest, der Energiehunger ist so gigantisch groß, das ist nicht nachhaltig, das können wir auf Dauer uns nicht leisten, das macht überhaupt keinen Sinn. Und da gibt es jetzt gerade so ein Flashback, wie kriegt man das denn hin, dass es auch ökologisch sauber ist?
Das finde ich total spannend, weil man sich natürlich das genauso überlegen kann, wenn ich jetzt für ein Kochrezept, ja, so und so, wenn es irgendwann zu teuer wird, um sowas Profanes wie ein Kochrezept sich von der KI ausspucken zu lassen, ne, das ist so das, worauf du hinaus willst. Also dieses, wann wird das einfach zu teuer? Eine KI ist wie mit einer Bazooka dann auf Spatzen zu schießen, weil einfach eben die Energie so teuer wird. Und da zu sagen, okay, da denken wir jetzt mal die 50 Jahre voraus und setzen da an.
Genau, das ist, glaube ich, unser Punkt. Wie können wir das energieeffizient machen? Nicht alles nur in der Cloud, sondern auch vieles passiert dann auch auf dem Rechner. Wir werden demnächst sehr viel mehr KI auf unseren Smartphones haben, sehr viel mehr KI auf unseren PCs haben und nicht jede dusselige kleine Anfrage muss dann teuer und mit hohem Energieeinsatz produziert werden. Das macht keinen Sinn und ich glaube, da sehen wir den nächsten großen Wandel, sowohl für individuelle Anwendungen als auch für Industrieanwendungen, die sagen, okay, wir brauchen diese Riesenmodelle und 99% der Daten, die da drin stecken, brauchen wir gar nicht. Wir brauchen aber das 1%, das für unser Unternehmen oder unsere Branche relevant ist. Und dann werden wir viel mehr kleinere Modelle bekommen. Und das ist, glaube ich, der Weg, den wir in Europa gehen könnten und sollten.
Hast du da ein Beispiel? Was dir gut gefällt?
Das sind vorwiegend Industriethemen, dass man sagt, wie kann ich denn meine Maschine so steuern, dass ich sie mit Sprache steuern kann? Das ist so ein Punkt, der, glaube ich, ganz spannend wird. Wir werden unsere sozusagen internen Dokumente, Kundenkommunikation werden wir in Modelle einfließen, damit unsere Kundenkommunikation dann automatisiert werden kann. Und das funktioniert eben nicht mit amerikanischen Daten, sondern es funktioniert dann mit unseren Daten. Oder was ich als Beispiel ganz, ganz spannend finde, ist ein Startup aus Berlin, das nennt sich Xane. Die haben eine juristische Software gebaut oder eine Juristen-KI gebaut, die halt nur trainiert ist mit europäischen Fällen, mit europäischen Gesetzen, die eben nicht amerikanisches Caseload drin haben, was uns überhaupt nichts nutzt, sondern wirklich nur europäische Dinge und entsprechend dann auch für europäische Anwendungen gebaut ist. Und glaube ich, das ist der Weg, wie können wir mit unseren Daten bessere KI für uns bauen.
Und spannend finde ich ja auch gerade aktuell immer die Beispiele aus der Medizin. Wo können wir möglicherweise, also los ging es ja mit der Bilderkennung, also dass man gesagt hat, okay, beim Hautkrebs-Screening oder bei der Tumorerkennung, also bei solchen Bildern kann uns da künstliche Intelligenz helfen, zum Beispiel Krankheiten besser, früher oder zuverlässiger zu erkennen oder sozusagen, dass die KI wie so ein Assistenzarzt oder Assistenzärztin ist, die einem nochmal einen Fingerzeig gibt. In eine Richtung habe ich gerade auch eine spannende Studie dazu gelesen, dass man Diagnosedaten in eine KI reingefüttert hat und parallel hat man auch Ärzte, Ärztinnen, die diese Diagnosedaten anschauen. Dann hat man geguckt, wer stellt denn die richtige Diagnose? Es war doch die KI tatsächlich am Ende, also in dieser einen Studie. Da war ich sehr überrascht.
Ja, ist aber auch nachvollziehbar, warum die KI besser ist, weil die kann ja eben 50 Millionen Bilder auswerten und vergleichen und sagen, ist der Schatten da oben links, ist der gefährlich oder nicht, sollte man sich den genauer angucken. Und ich glaube, wenn man sich einfach anguckt, wie überlastet Ärzte sind, dann sollten die sehr froh sein, dass sie da einfach sowas wie eine zweite Meinung nochmal einholen können und auch die KI sagt, schau dir das mal genauer an. Und ich glaube, da liegt eigentlich relativ klar auf der Hand, dass wir dort ein Massenproblem haben und da wird die künstliche Intelligenz uns sicherlich helfen. Das gilt auch zum Beispiel für die Medikamentenforschung. Und auch das ist ein Thema, das ist die Pharmaindustrie im Moment sehr spannend, die sie mit Hilfe von generativer KI einfach die Entwicklungszeiten für ein neues Medikament, das sind ja teilweise sehr, sehr teure, sehr langwierige Prozesse, die viele Jahre dauern, die versuchen dort das deutlich zu verkürzen und dort einfach schneller die neuen Medikamente zu kriegen. Und das auch nicht nur schneller, sondern auch bessere Medikamente zu entwickeln. Ich glaube, das ist ein Riesenthema.
Wo siehst du denn Deutschland da aktuell? Weil die Ideen sind ja da, die Ansätze sind ja da. Aber was mich schon so ein bisschen umtreibt, ist eben dieses Geld da, ist da der Wille da, ist da der Forscher oder der Gründer oder der Entwicklergeist auch da?
Also bei den B2C-Anwendungen sehe ich uns eher nicht. Bei den B2B-Anwendungen glaube ich schon, also bei den reinen Industrieanwendungen, Pharmaforschung ist sicherlich ein wichtiger Punkt, bei dem wir vorne dabei sind. Und BioNTech hat ja auch während der Corona-Pandemie gezeigt, dass wir dann durchaus da auch mithalten können und Pionier sein können. Ich glaube, in dem Bereich liegen eigentlich unsere Chancen. Also die B2C-Märkte, da ist auch oft das Geschäftsmodell entscheidend, wie kriegen wir das denn skaliert, was wir gerade erforscht haben. Und das haben wir ja in der Vergangenheit gezeigt, dass das nicht so unsere große Stärke ist, solche Modelle dann über die Welt zu verteilen und in 100 Millionen Produkte zu gießen. Das war wahrscheinlich noch nie unsere Stärke und ich sehe auch nicht, dass es das nochmal wird. Aber B2B, glaube ich, da ist noch einiges offen und da sind die Märkte auch meiner Ansicht nach noch nicht verteilt. Das merkt man auch jetzt erst, dass B2B sozusagen immer hinten dran ist. Also länger braucht, nicht hinten dran, sondern länger braucht, bis es die Modelle stehen und bis die Produkte dann am Markt sind. Und da ist, glaube ich, die Chance für uns aufzuholen.
Lass uns da vielleicht noch einmal ein bisschen genauer auch auf den Mittelstand gucken. Ist ja so, gilt ja als Rückgrat der deutschen Industrie, ist ja auch eines deiner Spezialthemen. Glaubst du, dass mittelständische Unternehmen bereit und auch fähig sind, KI flächendeckend einzusetzen?
Ja, der Mittelstand ist noch ein bisschen zögerlich, gerade bei der künstlichen Intelligenz. Ich glaube, der Punkt ist, dass viele das so als Ding der Großen betrachtet haben, eigentlich über lange Zeit. Mhm. Was es aber nicht mehr ist, das war es sozusagen vor der generativen KI, war es in der Tat so, da brauchte man eine große Abteilung und Data Scientists und einen Haufen Geld, um KI im Laufen zu oder ins Laufen zu bringen und so einen Predictive Maintenance Service aufzubauen. Das konnte auch mal schiefgehen. Das ist jetzt mit der generativen KI ein anderes Spiel, auch ökonomisch ein anderes Spiel. Die Einstiegshürde ist deutlich geringer. Die Voraussetzungen auf einer technologischen Ebene ist geringer, sodass ich als kleines und mittleres Unternehmen da viel leichter einsteigen kann, als das noch vor 2 Jahren der Fall war. Und das ist eigentlich die gute Nachricht, dass wir an der Stelle diese Angst, es ist nur was für die Großen und wir verheben uns schon am Anfang an der KI, die sollte jetzt eigentlich weg sein, sondern es ist jetzt eher die Frage von den vielen Möglichkeiten, die ich habe, wo steige ich denn ein? Was sind die low-hanging fruits, die ich als erstes angehe? Und das geht in ganz viele Richtungen. Ich kann es ja auch nutzen. Es gibt zum Beispiel jetzt neue Marktplätze mit KI-Unterstützung. Und dann kann ich zum Beispiel, wenn ich es vorher nicht geschafft habe, als kleines Unternehmen meine Produkte da überhaupt anzubieten und sagen, ich muss das jetzt in 23 Sprachen übersetzen, das geht jetzt alles automatisch. Das heißt, ich lade einfach das User Manual hoch und sage, mach daraus eine Produktbeschreibung. Der Inhalt, wenn jetzt ein Kunde fragt, kann die Maschine auch das und das, dann beantwortet die KI die Frage in dem Moment, das ist dynamischer Content, in dem Moment, in dem die Frage gestellt wird. Da brauche ich keinen Produktmanager daneben stellen, der nachts um 12 diese Frage aus Asien oder wo auch immer sie herkommt, dann beantwortet, sondern das macht die KI und ich habe die Chance, mein Produkt auf einmal weltweit anzubieten. Also da hilft uns die KI als Hebel, viel größer zu werden. Und das sind einfach so Dinge, die wir jetzt einfach so langsam erkennen und feststellen, hoppla, das sind ja mehr Chancen, als dass wir jetzt über Kosten und Risiken und Datenschutz reden müssen, sondern auf einmal, wo kann uns das Ding denn helfen?
Ja, finde ich sehr, sehr spannend, weil das ganz gut das beschreibt, genauso auch, wie sich das ein Stück weit entwickelt hat, dass man am Anfang eben dachte, ich muss eben Open AI sein und ich brauche die Milliarden und KI, ja, das kommt irgendwann so über mich. Ja, und du sagst, das war vielleicht am Anfang so, aber jetzt ist es nicht mehr so. Und im Gegenteil geht es jetzt darum zu gucken, wie kann ich Modelle nutzen? Und fand ich auch spannend, dass du gesagt hast, dass es auch in Richtung lokale Modelle dann irgendwann geht. Weil dann sind wir wieder bei kosteneffizient, energieeffizienten Modellen.
Ja, lokal ist, und alle wollen natürlich ihre Daten schützen. Auch das ist logischerweise ein berechtigtes Interesse, aber das geht. Also das ist jetzt auch keine Raketenwissenschaft mehr, Modelle zu bauen, die eben meine Kundendaten da behalten, wo ich sie will, dass sie nicht für das Modelltraining anderer benutzt werden. Das ist alles möglich. Insofern ist das mit dem Datenschutz, ja, das macht es nicht unbedingt einfacher, dass wir eine relativ hohe Datenschutzanforderung haben, aber es macht es auch nicht unmöglich. Es ist kein Gamechanger, sondern es ist einfach, oder keine Bremse, sondern es ist einfach da. Die Auflagen sind höher, aber das ist etwas, was uns nicht davon abhalten kann und sollte, dieses Tool zu nutzen.
Und eine Einschätzung von dir würde mich dahingehend auch noch total interessieren, gerade wenn es jetzt um noch neuere Modelle geht, also GPT-5 zum Beispiel, wo ja schon vermutet wird, dass die Modelle eben nicht mehr die großen Sprünge machen, weil wir eben da sozusagen so eine annähernde Entwicklung haben, weil noch mehr Daten eben dann nicht mehr diesen Sprung ausmachen, so wie es eben mal war. Also wir haben eine exponentielle Entwicklung da. Und da frage ich mich natürlich, wenn die großen Modelle an ihre Grenzen kommen, wo ist dann der nächste Sprung? Ja, also wie ist es möglich, dann trotzdem Modelle noch zu verbessern? Also an welchem Rädchen oder Schräubchen können oder müssen wir drehen? Ist da die Verknüpfung mit alter KI, nenne ich sie mal, also nicht generativ die Lösung? Wo siehst du da die Möglichkeiten?
Ja, viele sprechen von dem Plateau, das jetzt erreicht ist, dass wir eben nicht mehr mit mehr Rechenleistung und mehr Daten bessere Ergebnisse bekommen. Ja, die Wahrscheinlichkeit ist da, dass es genauso kommt. Aber wir brauchen auch dieses exponentielle Wachstum meiner Meinung nach nicht. Die KI ist schon so mächtig und so gut. Wir müssen sie erstmal, die wir haben, erstmal einsetzen. Und der nächste große Sprung ist, glaube ich, in Richtung der KI-Agenten, dass ich eben nicht mehr jeden Mitarbeiter oder Mitarbeiterin sozusagen dazu bringen muss, dass man einzelne Aufgaben promptet, sondern dass man das automatisiert quasi in Software gießt und damit 60, 70, 80% der Aufgaben eben von kleinen virtuellen Mitarbeitern erledigen lässt. Und das ist, glaube ich, etwas, was die Produktivität und die Skalierung dieser KI in den Unternehmen nochmal deutlich erleichtert. Und ich glaube, das ist eigentlich ich erwarte, dass das der große Trend ist für 2025, dass wir an der Stelle in die automatisierte Anwendung der KI kommen. Nvidia spricht zum Beispiel von 100 Millionen neuen Mitarbeitern, die sie dadurch schaffen wollen. Und Salesforce sagt, 100 Millionen nicht, 1 Milliarde. Im nächsten Jahr. Das sind so Themen, über die im Moment sehr viel diskutiert wird. Und die sind auch wichtig, um das produktiv auszurollen im Unternehmen und nicht so ein bisschen dem Zufall zu überlassen, ob jemand das nutzt oder auch nicht.
Sehr schön. Jetzt sind wir beim Thema neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter braucht das Land. Und da liegt natürlich Robotik ein Stück weit auch auf der Hand. Das würde ich gerne nämlich doch mit reinnehmen, weil das gilt ja auch als neue Schlüsseltechnologie. Und ich war gerade dieses Jahr wieder auf der IFA. Kann man hier so ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählen, dass wir eigentlich tatsächlich live gerne so einen Roboter testen wollten. Aber dann die bereitstellende Firma gesagt hat, live, dann lieber doch nicht, weil wir sind uns zu unsicher, wenn dann doch irgendwas Unvorhergesehenes passiert, dann ist das live und das trauen wir uns noch nicht zu. Also fürs Live-Experiment hat es auf der IFA noch nicht gereicht. Trotzdem einmal auch die Frage an dich mit einer bitte so um Einschätzung, Robotik, wo stehen wir da?
Ja, ein Thema, das auch durch die generative KI enormen Schwung nochmal bekommen hat. Also Industrieroboter gibt es ja schon immer, das ist ja nichts Neues, die sind hart programmiert gewesen. Was jetzt kommt, sind die vielen humanoiden Roboter, die quasi mit Hilfe der generativen KI so eine Schnittstelle zum Menschen haben und ich kann denen sagen, was sie zu tun und zu lassen haben. Auch hier ist natürlich wie immer bei der KI eine gewisse Restunsicherheit da. Habe ich das richtig gesagt? Hat die KI das richtig verstanden und tut sie auch das, was ich haben will? Also Halluzinationen sind an dieser Stelle natürlich gar nicht zu gebrauchen. Aber das ist ein Riesenfeld, in dem im Moment ganz viele Unternehmen, und zwar jetzt nicht nur die klassischen Hardwarehersteller, sondern auch Microsoft, Amazon, Nvidia und Tesla zum Beispiel, massiv investieren und sagen, okay, für uns ist die generative KI die Schnittstelle zur Maschine. Mhm. Welche Maschine das ist, ob das ein Auto ist oder ein Roboter, ist dann erstmal egal.
Wegen der Sprachsteuerung,
das ist sozusagen, im Endeffekt ist ChatGPT ja auch kein Mensch, der irgendwas tut, logischerweise, sondern eine Maschine. Und das, was ich ihr sage, mit meiner natürlichen Sprache, wird ja übersetzt in Code. Na, und genau so ähnlich funktioniert es hier. Und das ist im Moment ein Riesenthema, dass die Unternehmen sagen, wir entwickeln diese humanoiden Roboter, die dann jetzt schon in Fabriken für uns arbeiten und die müssen halt nicht hart programmiert werden, sondern ich sage denen, mach mal dieses und jenes. Das wird so langsam ausgerollt und das Ziel ist, dass irgendwann die zum Beispiel in der Pflege auch eingesetzt werden können. Wir wissen alle, dass das ein Personalthema wird, die Pflege, dass wir einfach nicht genügend Menschen haben, die das tun. Und,
wobei ich es mir jetzt gerade in der Pflege nicht so vorstellen kann, wenn so ein Roboter so einen Menschen streichelt oder so. Aber du meinst wahrscheinlich eher so bei der Tablettenausgabe.
Servicetätigkeiten.
Also genau, beim Putzen oder sowas.
Ja. Beim Putzen, ja, das Essen ausfahren und solche Geschichten. Ich glaube, das werden wir auch in Krankenhäusern sehen. Ich glaube, da fehlt jetzt nicht so groß die Fantasie, weil das sind Tätigkeiten, das kann ein Roboter genauso gut.
Und es wäre eher schön, wenn die Pflegekräfte, die wir haben, dann wieder Zeit haben für das, was die Menschen ja besser können oder sehr gut können, nämlich menschliche Interaktion, Wärme, Geborgenheit, Sicherheit, ne, so zu geben.
Absolut. Wir können uns einfach sozusagen von den Routinetätigkeiten, die keinen Menschen erfordern, ne, ein Stück weit entlasten. Und das ist eigentlich die Riesenchance, die uns mit der KI in dem Moment gegeben wird, dass wir da auch Dinge, die wir nicht mögen, einfach an die Maschine abdrücken können. Die macht das problemlos.
Jetzt habe ich mir gerade zum Thema Robotik, habe ich mir mal ein paar Zahlen rausgesucht, was mich eben auch interessiert hat. Wo stehen wir da? Und Deutschland steht so weltweit auf Platz 5 beim Thema Installation neuartiger Industrieroboter, also jetzt nicht humanoide Roboter, sondern Industrieroboter. Also das heißt, da sind wir noch vorne dabei, allerdings auch hinter, ja, China und Südkorea. Was für Maßnahmen wären denn erforderlich, um die Position von Deutschland im globalen Wettbewerb zu stärken?
Die Industrieroboter, von denen du da sprichst, die sind ja sehr, sehr häufig von der Automobilindustrie installiert worden. Und China hat seit 10 Jahren einen gewaltigen Anstieg, also weit größer als wir in Deutschland oder in Europa, weil die eben die Produktionskapazitäten vorwiegend für Elektroautos aufgebaut haben. Und da kommt dieser Anstieg her. Und das ist in der Tat natürlich der Punkt, wie können wir an der Stelle sozusagen die Produktionskapazitäten wieder zurückholen. Der Punkt ist, im Moment sind wir auf den Weltmärkten, sieht man ja zumindest bei Elektroautos, nicht so stark aufgestellt. Da haben wir eher in China Marktanteil unter 10%, in USA Marktanteil unter 10%. Da ist die Frage, glaube ich, eher, wie kriegen wir die Kapazitäten angepasst, als dass wir jetzt in großem Stil Industrieroboter aufbauen. Aber für die nächste Generation brauchen wir sozusagen wieder die Robotik, die uns hilft, diese Autos dann effizient zu produzieren. Weil das ist ja auch ein Punkt, dass die Produktionskosten zu hoch sind, ne? Und dass wir an der Stelle mit mehr Robotereinsatz es schaffen sollten, unsere Produktionskosten wieder runterzudrücken, um da an der Stelle wieder wettbewerbsfähig zu werden.
Ich habe ja tatsächlich sogar die Hoffnung, dass dadurch Bereiche aufgewertet werden oder dass wir dadurch Menschen in Bereichen gewinnen, wo wir heute zu wenig haben. Also denkt man sowas wie ein Erzieher, Erzieherin oder Grundschullehrer, Grundschullehrerin oder du hast es ja angesprochen, der Bereich Pflege. Also weil es gibt ja Bereiche gerade da, wo man eben die Menschen so dringend noch braucht, wo wir heute die schlecht bezahlt sind, wo es zu wenig Bewerberinnen und Bewerber gibt. Und da ist natürlich schon die Hoffnung, dass wenn andere Bereiche wegfallen oder vielleicht schlechter bezahlt werden, weil eben Roboter einen Teil der Arbeit übernehmen können, dass es dann möglicherweise eine Verschiebung gibt. Aber das ist natürlich auch so ein Prozess, der nicht ganz schmerzlos vonstatten geht.
Ja, der ist mit Veränderungen verbunden, ne? Auch in den Lebensplanungen der Menschen. Ja, das wird kommen, aber diese Veränderung gab es schon immer. Wenn man sich anschaut, wie viele Menschen heute in Dienstleistungsberufen arbeiten, ne? Die sind erst aus der Landwirtschaft zuerst in die Industrie und dann in die Dienstleistungsberufe gewandert und die werden sich jetzt wahrscheinlich nochmal anpassen müssen. Das sind immer lange Zyklen, aber zu sagen, ich kann nur das, ich mache nur das und für mein Leben lang, das könnte manchmal schwierig werden. Das ist so.
Lass uns einmal so ein bisschen die Learnings nochmal zusammenfassen, was wir jetzt so besprochen haben. Das war einmal, hast du gesagt, tatsächlich diese Konzentration oder Fokussierung auch auf energieeffiziente Modelle, auf lokale Modelle als Chance für Deutschland. Dann hast du gesagt, jetzt gerade, also dass wir eben diesen Shift im Arbeitsmarkt sehen werden, auch im Zusammenhang mit dem demografischen Wandel, aber dass eben gerade Robotik und auch künstliche Intelligenz die Möglichkeit bietet, dort trotzdem Produktivität zu gewinnen. Und was war noch ein Punkt, oder sagst du, das ist noch wichtig? Dritter Punkt.
KI-Agenten als die nächste große Welle, die uns hilft, das zu skalieren und das zu automatisieren. Dass wir an der Stelle wegkommen von jemand nutzt es oder nutzt es nicht, sondern man hat es in die Prozesse so eingebaut, dass es für jeden sehr leicht anwendbar ist und es eigentlich eher automatisch im Hintergrund läuft, als dass wir es nochmal von Hand anstoßen müssen.
Freust du dich darauf? Wie guckst du auf die digitale Zukunft?
Ich finde das super. Ich merke so an meiner Tätigkeit, wie sehr mir KI helfen kann. Ich nutze viele Dinge sehr intensiv, weil ich merke, es bringt gute Ergebnisse. Dafür musste ich aber auch lernen, damit umzugehen. Ich habe auch einen KI-Lehrer, der mir das beigebracht hat, und das ist ein Crack. Und das ist total.
Aber ein echter Crack.
Ein echter, okay, ein Mensch. Echter Mensch. Ein echter Mensch. Und das ist total wichtig an der Stelle, sich selbst auch weiterzubilden und zu sehen, was da möglich ist. Und ich gucke immer sehr mit Begeisterung auf solche Dinge, weil ich einfach sehe, es macht mir das Leben leichter, es bringt mich weiter. Und sowas wie die KI, glaube ich, haben wir, oder die generative KI, haben wir alle noch nicht erlebt.
Holger, wir haben angefangen mit KI als Jahrhundertchance und ich würde gerne den großen Bogen nochmal schlagen. Jetzt haben wir das fast so ein bisschen zerlegt und ausklamüsert, welche unterschiedlichen Chancen es gibt. Lass uns doch einmal abschließend auch zusammenfassen. Was, wo ist denn die Jahrhundertchance?
Ja, wenn wir uns die Wirtschaft der vergangenen 20 Jahre angucken, dann sind wir so ein bisschen erstarrt. Es sind ganz wenige Innovationen dabei. Unsere Produktivität wächst nicht mehr. Und an der Stelle kann uns KI auf ganz vielen Ebenen helfen, einerseits produktiver zu werden, andererseits aber auch neue digitale Geschäftsmodelle zu entwickeln, dass wir, wie ich es erwähnt habe, die Produkte weltweit anbieten können, dass wir neue Produkte entwickeln können. Und da sind auch die Startups gefragt, an der Stelle mit europäischen Lösungen einfach dieses Potenzial zu nutzen. Und wir können diese Erstarrung, in der wir stehen, dass wir an vielen Stellen sagen, wir machen das schon immer so. An der Stelle können wir diese Erstarrung lösen. Und ich glaube, die Chance auf der Anwendungsebene der KI, die ist riesig. Die können wir nicht an uns vorbeiziehen lassen. Und das ist in der Tat für, ich finde, die Jahrhundertchance der nächsten Basistechnologie.
Vielen Dank, lieber Holger. Schön, dass du da warst.
Sehr gerne.
Und danke euch, danke Ihnen fürs Zuhören und fürs Dranbleiben. Jetzt könnt ihr uns noch einen Riesengefallen tun. Empfehlt diesen Podcast weiter und geht in eure Podcast-App, schreibt einen Kommentar rein, vergibt ein paar Sterne oder schreibt uns eine E-Mail an podcast@bechtle.com. Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal.
Basis 108, der IT-Zukunftspodcast.